Ja, ich habe natürlich Grüße mitgebracht von den Geschwistern in Herold. Das ist so ein Dauerauftrag, den wir mit uns rumschleppen. Also machen wir gerne. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, ne, dass man weiß, es sind Geschwister an allen Orten. Manfred Ziebald, der hat mal so ein schönes Lied gedichtet. Das heißt, überall hat Gott seine Leute, freu dich doch dran. Ich denke, das ist immer wieder erfrischend, auch wenn man im Urlaub ist und man sucht dort und findet Geschwister, kann da auch im Urlaub mal Gemeinschaft haben. Das tut immer wieder gut. Ich habe eine Predigt mitgebracht, die habe ich mal überschrieben, den Rahmen sprengen. Also wenn ihr das bei Google mal eingebt, am Computer und im Internet, da kommt unter anderem ein Bild mit den Rahmen und eine Beckeldynamit drin. Oder ich habe auch eine andere Frage zu dieser Predigt oben drüber gestellt. Bitte nicht wundern, darf Jesus uns noch überraschen? Dazu kam es war irgendwann mal ein Losungsvers und da steckt in einem Text, den möchte ich gerne lesen, und zwar ist das Johannes 11. Ich mute euch mal zu, dass wir das ganze Kapitel lesen, weil ich denke, das ist sehr wichtig, einfach, dass wir da für die Gedanken, die euch rüberbringen will, auch das Verständnis haben dann. Johannes 11, ab Vers 1. Da steht, nun wurde ein Mann in Bethanien krank, er hieß Lazarus. Bethanien war das Dorf, in dem auch Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war auch die Frau, die dem Herrn das kostbare Salböl über die Füße gegossen hat und sie dann mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Lazarus war ihr Bruder. Da schickten die Schwestern eine Botschaft zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, den du lieb hast, der ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er aber noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, wir gehen wieder nach Judäa zurück. Rabbi, wandten die Jünger ein, eben noch haben die Juden dort versucht, dich zu steinigen, und jetzt willst du wieder dahin? Jesus entgegnete, ist es nicht am Tag 12 Stunden hell? Solange es hell ist, kann ein Mensch sicher seinen Weg gehen, ohne anzustoßen, weil er das Tageslicht hat. Wer aber in der Nacht unterwegs ist, stolpert, weil er kein Licht bei sich hat. Dann sagte er zu seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er gesund werden, sagten die Jünger. Sie dachten, er rede vom natürlichen Schlaf, Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen. Das sagte er es ihnen ganz offen. Lazarus ist gestorben. Und wegen euch bin ich froh, dass ich nicht dort war, damit ihr glauben lernt. Aber kommt, lasst uns zu ihm gehen. Thomas, den man auch Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mit ihm gehen und auch sterben. Als Jesus ankam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage in der Grabhöhle lag. Bethanien war nur 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg war, lief sie ihm entgegen. Maria blieb zunächst im Haus. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß, dass Gott auch dir jetzt keine Bitte abschlagen wird. Dein Bruder wird aufstehen, sagt Jesus zu ihr. Ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegnete Martha. Bei der Auferstehung an jenem letzten Tag. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, antwortete sie. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Rabbi ist da, sagte sie unbemerkt zu ihr. Er will dich sehen. Da stand Maria sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus war aber noch nicht in das Dorf hineingekommen, er war immer noch an der Stelle, wo er Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus gewesen waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufstand und hinausging. Sie dachten, sie wolle zur Gruft gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war, warf sie sich vor ihm nieder zu seinen Füßen und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus die weinende Maria sah und die Leute, die mit ihr gekommen waren, wurde er zornig und sehr erregt. Wo habt ihr ihn hingelegt? Sagte er. Komm und sieh selbst, antworteten die Leute. Da brach Jesus in Tränen aus. Seht einmal, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Aber einige von ihnen meinten, er hat doch den Blinden geheilt, hätte er nicht auch Lazarus vor dem Tod bewahren können? Da wurde Jesus wieder zornig und ging zur Gruft. Da war eine Höhle, deren Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, sagte Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein, Herr, der Geruch, der liegt schon 4 Tage hier. Jesus erwiderte, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du mir vertraust. Da wälzten sie den Stein beiseite. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, habe ich es laut gesagt, sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Tote heraus, Hände und Füße mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Schweißtuch zugebunden. Macht ihn frei und lasst ihn gehen, sagte Jesus. Als sie das gesehen hatten, glaubten viele der Juden, die zu Maria gekommen waren, an Jesus. Wir haben ja im Text zweimal diesen fast vorwurfsvollen Satz, wärst du hier gewesen? Und dann auch einige, die dabei standen, die von den Juden, er hätte doch Lazarus vor dem Tod bewahren können, wenn er nur hier gewesen wäre. Aber er war es nicht. Also, so weit hätte es doch nicht kommen müssen. So weit hätte es doch Gott nicht kommen lassen müssen. Jetzt geht nichts mehr, es ist zu spät. Hoffnungslos. Vertrauen wir Gott, dass er seinen Plan ausführen kann, auch wenn Dinge passieren, da wo wir sagen, da geht jetzt nichts mehr. Der Docht klimmt nur noch oder eben gar nicht mehr. Das wird doch nichts. Auch manchmal im Blick auf andere, so wie der gerade lebt oder so wie dort Gemeinde gebaut wird, das wird doch nichts. Vertrauen wir, dass Gott das gut meint, wenn sein Handeln, wie wir es doch meinen, erwarten zu dürfen, ausbleibt? Er hätte doch können. Warum hat er denn nicht? Und sehen wir dann noch Chancen, wenn, menschlich gesehen alles vorbei ist? Wenn er eben sich nicht so offenbart und nicht so handelt, wie wir es doch meinen zu wissen? Reden wir auch wie die Juden am Grab, Mensch, hätte er können nicht schon früher hier sein. Mich würden mal noch Ihre Worte interessieren, wenn Sie gewusst hätten, er hat mit Absicht noch gewartet. Er hat sich extra sogar noch Zeit gelassen. Und ein paar Tage länger noch in der Gruft liegt, bevor er hier aufschlägt. Manchmal stellt sich da mir auch die Frage, ist es von Gott fair, uns manchmal so zu fordern, uns so weit bringen zu lassen, wo wir am Verzweifeln sind, wo eben alles hoffnungslos scheint. Darf Gott Menschen in seine Nähe ziehen, ihnen ewiges Leben schenken, auch wenn sie mir zum Beispiel ein Unmaß an Leid angetan haben? Darf Gott so handeln, wie ich es nicht für möglich halte? Darf Gott Dinge tun, die ich für ausgeschlossen halte? Es geht ja vielen verfolgten Christen andauernd so. Sie beten sogar noch für ihre Peiniger. Kann das Gottes Weg sein? Braucht er Märtyrer? Das hat er doch eigentlich nicht nötig, denken wir. Und es ist auch für uns in unserer halbwegs wohlgeordneten Welt unvorstellbar, was an anderen Ecken dieser Erde passiert. Und doch kalkulieren Menschen, Gläubige, auch oft mit dem Unkalkulierbaren. Was mich so fasziniert, ist, wenn Menschen Dinge eben nicht erklären können, wenn da die Rätsel bleiben. Und manche Rätsel bleiben sehr lange, manche werden auch aufgelöst. Ich habe mal gelesen, es gab mal einen Satz des Fermat. Der hat, ein Mathematiker, der hat in 1600 oder noch was, also irgendwann im 17. Jahrhundert hat er den behauptet. Und der konnte jahrelang nicht erklärt werden. Er ist erst 300 Jahre später, also erst Ende des 20. Jahrhunderts, ist er erst erklärt und bewiesen worden, dass er recht hat. Also bis dahin war das ein Rätsel. Und mir gefallen eigentlich solche Dinge, wo Menschen einfach so an ihre Grenzen kommen. Und manchmal setzen wir uns aber auch selber diese Grenzen gegenüber Gott. Wo wir meinen, das sind unsere Erfahrungen, das halten wir für möglich, vielleicht auch so ein kleines Wunder, aber dann haben wir uns selber auch oft Grenzen gesetzt, die wir nicht bereit sind, wo wir nicht bereit sind, drüber rauszudenken. Ich habe am Anfang gesprochen, im Internet findet man so den Rahmen sprengen, und zu Feierlichkeiten wird ja oft so ein Foto gemacht, ne, wo man, bei einer Silberhochzeit kommt ja dann noch eine silberne Schleife rein oder sowas, wo eben dann so von den Gästen da die Fotos gemacht werden und dann in ein Album gesetzt werden. Das Schöne ist eigentlich an den Bildern, die dann entwickelt werden, die werden nicht im Rahmen ausgeschnitten. Ne? Also es bleibt nicht bei diesem begrenzten Bild des Rahmens, sondern es bleibt alles sichtbar, was noch ringsrum ist. Aber unser Blickfeld, wir beschränken das manchmal sehr oft auf diese schwarze Linie ringsrum, gerade auch im Glauben. Das sind unsere Erfahrungen, das sind so unsere Werte, unsere Erwartungen, wie Gott zu handeln hat. Wir erwarten zum Beispiel in der Natur jedes Jahr, dass die Bäume wieder ausschlagen. Das ist für mich immer trotzdem ein Wunder. Ich habe so eine Strecke, wo ich das besonders wahrnehme, so zwischen Thum und Ehrenfriedersdorf. Ne? Das ist alles zugewachsen mit Bäumen auf der B95. Und dann hast du so im Anfang Mai, na, da kommt so das ganz kleine frische Grün. Und nach wenigen Wochen oder wenigen Tagen schon bricht es dort aus. Und man kann sagen, es sind Tonnen von Laub, die da quasi aus nichts entstehen. Das fasziniert mich immer wieder neu. Aber es gibt trotzdem Grenzen, auch bei mir, wo ich der Meinung bin, hier geht nichts mehr. Jetzt hat Gott scheinbar Gebete auch nicht erhört. Wo ist er denn? Und manchmal endet auch für uns so der Lebenszyklus oder der Lebenszyklus der Natur im Herbst. Ne? Die schönen Blätter, die werden jetzt irgendwann bunt und braun und fallen ab, und dann denken wir, die Bäume sind abgestorben. Und wer sowieso ein Problem hat mit der lichtarmen Jahreszeit, mit November und so, der kann sich eigentlich darauf freuen oder sollte sich darauf freuen auf das Frühjahr. Es bleibt nicht so. Gott hat das versprochen. Solange es diese Erde gibt, solange er noch nicht wiederkommt, wird Saat und Ernte, Hitze und Frost nicht aufhören. Und man kann sich dann wieder auf dieses Wunder im Mai, wenn das ganze Grün wieder hervorbricht, wo wir das genießen können, kann sich dann wieder freuen. Wobei jede Jahreszeit, mal nebenbei gesagt, hat ihre Schönheiten, ihren Reiz. Aber es gibt eben Menschen, die haben dann wirklich mit dem wenigen Licht, ich kenne da auch Leute persönlich, auch die hoch in Norwegen wohnen, die haben wirklich im Winter mit dem wenigen Licht ein Problem. Aber wir dürfen uns auf Zeiten freuen, wo Gott das Wunder tut, wo es wieder mehr Licht gibt. Wunder sind aber eigentlich noch mehr. Es lässt sich eben, viel lässt sich mit Naturgesetzen erklären, aber Jesus fordert echt noch mehr. Er fordert uns immer wieder zu glauben, dass er viel, viel mehr kann, als das, was unseren Erfahrungen und unseren Erwartungen entspricht. Und so ähnlich war das auch hier. Oder ganz besonders war das hier. Es passte eben noch nicht in das Gewohnheitsschema der Menschen, dass ein Toter, der schon 4 Tage in der Gruft liegt, also da Martha weist darauf hin, lässt Gruft lieber zu, so sinngemäß die Verwesung hat schon eingesetzt, ne? Das riecht schon. Muss Gott sich wundern? Was denkt ihr, wo er doch die absolute Kontrolle hat? Gibt es auch Stellen, wo Jesus sich wundert? Gibt es Dinge, die er so nicht erwartet? Also Fakt ist, Jesus wünscht sich unser Vertrauen unbedingt. Weil wir merken, also haben wir im Text zweimal die Stelle, da wurde Jesus zornig. Und das war jedes Mal eine Reaktion von Jesus, wo man eigentlich ihm das Vertrauen abgesprochen hatte, wo man eben vorher nichts mehr erwartete. Und wir merken, wie sehr das den Sohn Gottes bewegt, ja, dass es Zorn in ihm auslöst, wenn Menschen ihm nicht vertrauen. Es hat sehr mit seinem Wesen zu tun, mit seiner Sehnsucht, Beziehung zu uns Menschen zu haben, dass es in Jesus das Gefühl von Zorn auslöst, wenn mangelnd Vertrauen da ist. Und sie nicht mit seiner Allmacht rechnen. Und es geht mal so weit, sogar in Markus 6 lesen wir das, Jesus konnte wegen ihres Unglaubens in Nazareth keine Wunder tun. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und zog weiter. Also das in seiner Heimat, ne, wo ihm eigentlich erstmal keiner was Schlechtes nachsagen konnte, wo sie ihn alle kannten. Und ich habe mich gefragt, wie ist das bei dir? Ich bin ja auch eigentlich, ich sollte ja auch Heimat von Christus sein. Durch seinen Heiligen Geist wohnt er in mir. Und ich habe mich gefragt, musste Jesus auch schon manchmal wegen meines Unglaubens weiterziehen und konnte an Stellen, wo er das vielleicht wollte, seine Wunder nicht tun, wegen mangelnden oder sogar fehlenden Vertrauens. Und die Frage geht weiter, warum fehlt uns oft oder manchmal das Vertrauen? Wo haben wir aufgehört, Gott bedingungslos zu vertrauen? Wo ist diese Beziehung kaputt gegangen, des bedingungslosen Vertrauens? Das ging bei den ersten Menschen los. Im Paradies haben wir das Vertrauen aufgegeben. Wir haben die Identität als Ebenbild Gottes, als seine Kinder, als Geschöpfe mit einer innigsten Beziehung. Und das haben wir aufgegeben, das haben wir verloren. Warum? Weil uns jemand eingeredet hat oder weil sich jemand anders unser Vertrauen erschlichen hat, nämlich der Teufel. Unser Vertrauen zu Gott wurde untergraben. Und das ist das, was beim Sündenfall passiert ist. Der Teufel zerstört das Vertrauensverhältnis zwischen Gott und Mensch. Das macht er bis heute. Jeden Tag. Gott ist doch nicht so gut. Guckt euch mal das Leid auf dieser Welt an. Und der Teufel will das Bild von Gott immer bei uns klein halten. Ne? In so einem schwarzen Rahmen, in so einer Begrenzung. Und wir uns das Vertrauen von ihm wegziehen und sagen, du da, ich hab da noch was Besseres für dich. Ja, er sagt zur Eva nicht, ey Leute, ihr habt's recht gut, ne? Ihr könnt von allen Bäumen im Paradies essen. Nur von dem einen nicht, aber genießt doch die unzähligen, die tausende von Bäumen mit ihren verschiedenen Früchten. Nee, er lenkt die Aufmerksamkeit auf diese Ausnahme, die Gott gemacht hat, und er verdreht das so sehr und sagt, ja, ihr habt doch gar nichts, ihr dürft nicht von diesen Bäumen essen. Klar, die Eva rückt es da ein kleines bisschen gerade, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von diesem einen nicht. Und was dort passiert, ist einfach so sukzessive so ein Vertrauensentzug. Ja, also was dort passiert, dass Adam und Eva dem Satan mehr vertrauen, der Schlange mehr vertrauen als Gott. Sollte Gott gesagt haben, und das ist bis heute so. Das ist wie so ein, naja, Wer schon mal einen Tinnitus hatte, der weiß, wie furchtbar das ist. Aber die Menschheit ist eigentlich geplagt von diesem Tinnitus, dass der Teufel jeden Tag sagt, sollte Gott gesagt haben, dass das Familienmodell eigentlich Mann und Frau ein Leben lang, dass das eigentlich so die beste Version des Lebens oder ne, der Lebensgemeinschaft ist. Sollte Gott gesagt haben, dass es Mann und Frau gibt, dass Frieden besser ist als Krieg und so weiter. Es wird uns ständig was anderes eingeredet. Guck mal, was Gott dir alles vorenthält. Und wir leben mit diesem Problem, eigentlich mit diesem Ergebnis dieses Vertrauensbruches. Das ist der Sündenfall und wir müssen aufpassen, dass wir da rauskommen. Und für viele Menschen bleibt dem eben auch mit diesem Leben in diesem Ergebnis vom Sündenfall auch der Tod als die einzig berechnende Komponente am Ende dieses Lebens. Alles aus, alles zu spät. Und Vertrauensbruch ist immer, wenn nicht sogar das Ende, aber auf alle Fälle eine große Zerstörung einer Beziehung. Vertrauen wird missbraucht, Vertrauen entzogen. Beziehung stirbt. Und Adam und Eva als Prototypen, Adam heißt da übersetzt Mensch, also versinnbildlicht jeden von uns, hat Gott das Vertrauen entzogen. Glaubt eben nicht mehr, dass Gott es gut meint. Und so geht es vielen Menschen heute. Und das ist der Tod. Dann ist der Tod besiegelt, weil wir uns auch losgelöst haben vom Leben, das Gott schenkt. Das ist das Dilemma, in dem der Mensch grundsätzlich steckt. Das Vertrauensverhältnis ist weg, Beziehung zu Gott ist tot und der Mensch hat selber den Tod gewählt. Auch das, ne, auch da wollte ja der Teufel Adam und Eva das Gegenteil einreden. Ach, ihr werdet nicht sterben. Aber Jesus will das Leben schenken, über den Tod hinaus. Und ich denke, das kommt hier bei der Auferweckung des Lazarus schon mal zum Tragen. Selber hat er das bewiesen durch seine Auferstehung. Ja, es gab Zeugen, dass Jesus wieder auferstanden ist. Daran dürfen wir glauben, das ist unsere Basis, unsere Lebensbasis, weil und auch wenn es die Auferstehung nicht gäbe, sagt Paulus, dann ist der Glaube sinnlos. Aber Jesus schenkt selber neues Leben, ewiges Leben. Das meint die Bibel auch mit neuer Schöpfung. Ist jemand ein Christ, der ist Neues geworden? Oder auch Paulus sagt, sollte Gott uns mit Jesus auch alles schenken? Es gibt ein schönes Lied, das heißt, es hat einerseits den Titel Ein Gott, der das Meer teilt, kommt niemals zu spät und hat noch wird auch noch unter einem anderen Titel ab und zu mal angezeigt, Unmöglich ist keine Option. Also für Gott ist unmöglich keine Option. Und so wie Vertrauensverlust, Misstrauen immer wieder eine Beziehung schwer belastet oder gar zerstört, wenn ich dem anderen alles andere zutraue, nur nicht das Gute oder das, was er versprochen hat, dann kann ich mich da echt festfressen. Das kann krank machen im Alltag. Und andererseits macht eine Vertrauen eine Beziehung überhaupt erst möglich. Ne? Es lässt Menschen aufeinander eingehen, sich tiefer aufeinander einlassen. Es macht Freude dann auch so zu leben, wenn man den anderen vertrauen kann. Es gibt Freiheit, ob in der Familie, in der Ehe oder auch im Geschäft. Es macht Freude, mit Leuten zusammenzuarbeiten, denen man vertrauen kann. Und das kann sogar manchmal überraschen, ne? Dass man selber sagt, ey, dass du das in mir siehst, dass du mir so viel Vertrauen entgegenbringst, das macht mich echt glücklich. Und mir selber ist diese Emotion, dass Jesus sich wundert, dass er sich mal wundert, also man kann sagen, dass er überrascht ist, nur zweimal bekannt im Neuen Testament. Also einmal, was ich schon erwähnt habe, diesen Unglauben in seiner Heimat. Und zweitens dann dass er sich wundert über den Glauben eines Römers, den Hauptmann von Kapernaum. Da ist Jesus überrascht. Er sagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Wie bei dem, war eigentlich einer von außerhalb, einer sogar von den Besatzern, ne? Der, ja, den viele bestimmt nicht so richtig leiden konnten, dass er dort war. Die Frage ist wirklich, darf ich das so sagen, ne? Dass wir Jesus überraschen können? Dass wir Jesus zum Wundern bringen können? Warum machen wir es uns manchmal so schwer? Warum hat es der Gläubige manchmal so schwer? Glauben heißt ja eigentlich, ich vertraue auf was, was ich noch nicht sehe, was ich noch nicht an allen vier Zipfeln habe. Und manchmal denke ich auch diese Frage, was will Gott für mein Leben? Ich denke, da muss man manchmal aufpassen, dass das nicht so eine... Die Frage klingt sehr hingebungsvoll. Und denke ich, ist sie auch bei den meisten Menschen. Aber es kann auch eine Frage sein, die mich, was so ein Stück auch von mir deutlich macht, ich hätte es gern schon genau gewusst. Ich hätte es gern an allen vier Zipfeln. Ich hätte es eigentlich gern in so einen Rahmen gepackt. Und dann weiß ich ja, wo es lang geht. Dann muss ich ja nicht mehr vertrauen. Gott möchte das aber anders. Er sagt uns ganz viel. Er gibt uns ganz viel mit, auch an Wissen, so wie er handelt, wo wir, ja, was uns hilft, wo wir gar nicht so wie Blinde ins Ungewisse laufen. Aber trotzdem möchte er uns in so eine Freiheit führen, wo wir den Tag beginnen, wo wir einfach sagen, Herr, ich weiß nicht, wie dieser Tag wird, aber ich vertraue dir, dass du was draus machst. Ich habe zwar meinen Plan, ich habe meinen Kalender mit ein paar Notizen, was heute dran ist, aber steh du drüber. Ich vertraue dir einfach, dass du es gut machst. Und wenn es ganz anders läuft, als ich mir das vorstelle, dann, und auch wenn Dinge kommen, die ich mir nicht wünsche, dann will ich dir trotzdem vertrauen. Das mag sehr schwer sein, aber das dürfen wir so tun. Wir dürfen Gott vertrauen. Das möchte er in allererster Linie von uns haben. Herr, was willst du heute von mir, dass ich tun soll? Und indem wir vertrauen, sagt Jesus zu Martha, wirst du Gottes Herrlichkeit sehen. Das ist, der Text spricht ja auch ein paar Mal von Glauben. Auch hier in diesem Vers, in diesem Satz, wo Jesus zu Martha sagt, wenn du mir vertrauen würdest, das steht nicht in allen Übersetzungen so, wird auch mit Glaube übersetzt. Und ich finde aber Vertrauen viel persönlicher, ein Stück herausfordernder. Glauben, das ist manchmal so, naja, ich glaube schon, ne? Ich glaube schon, dass es einen Gott gibt. Aber Vertrauen, denke ich, ist nochmal was ganz anderes. Vertrauen heißt, ich baue eine Beziehung auf, ich pflege eine Beziehung. Ich investiere mich in eine Beziehung. Und das wünsche ich euch ganz sehr, dass wir ja auch selbst wohl bemerken, wir stoßen an mit unserem Vertrauen an Grenzen, dass wir Gott bitten, ja, weiche diese Grenzen, brich diese Grenzen auf, sprenge den Rahmen meines Glaubens bisher. Ja, die Leute damals vor der Gruft, die hatten ihren Rahmen, jetzt geht nichts mehr. Ja, und das entsprach ihren Erfahrungen, sie konnten mit dem Wunder rechnen, aber jetzt nicht mehr. Ne? Wenn Jesus noch zu Lebzeiten, bevor der Tod eingetreten wäre, bei Lazarus da gewesen wäre, dann hätten wir noch das Wunder, weil das kannten sie ja schon. Und das möchte ich uns mitgeben. Jesus kann mehr, als wir bisher für möglich hielten. Und die Frage, oder beziehungsweise diesen Satz, diese Frage, die da Martha steht, glaubst du das? Vertraust du mir? Ich denke, da bin ich ganz persönlich angesprochen. Bin ich auch jemand, der das Unmögliche bei Gott für möglich hält? Glaubst du auch, dass ich Macht habe, von allem, was dich bedrückt, frei zu machen von aller Schuld, von allen Süchten völlig frei zu machen, dass ich dir ein 100% neues Leben schenken kann. Wenn wir da Ja sagen, dann lassen wir uns ein auf Jesus. Und wir dürfen von ihm wirklich alles erwarten, auch das Unbekannte. Und wir müssen auch aufhören zu denken, es gäbe irgendeinen Mittelweg. Ne? Ich sage, okay, ich kann so ein bisschen vertrauen, so ein bisschen. Und es gäbe so einen Mittelweg, sich für oder auch gegen Gott zu entscheiden. Wir haben uns immer irgendwie auf eine Seite entschieden. Diesen Mittelweg gibt es nicht, da steht Zaun. Wenn wir vertrauen über das bekannte Maß hinaus, dann werden wir auch Gottes Handeln wahrnehmen. Nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Aber manchmal kriegen wir da gar nichts mit, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott sowieso handelt. Egal, ob wir es mitbekommen oder nicht. Und ich möchte einfach Mut machen, wirklich diesen uns bekannten schwarzen Rahmen, der uns manchmal die Sicht versperrt für das Ringsrum, wo wir uns selber eingrenzen, dass wir uns diesen Rahmen sprengen lassen von ihm. Dass wir Jesus alles zutrauen. Dass wir bereit sind. Manchmal ist dieser Rahmen auch so eine eigene Komfortzone, die wir uns geschaffen haben. Ja, wo wir schon das Gefühl haben, ja, wir haben alles im Griff. Oder vermittelt uns zumindest so ein Gefühl. Da fühlen wir uns wohl drin. Es läuft doch ganz gut. Und soll jetzt möglichst so bleiben. Ja, ja, keine Veränderung. Ja, kein Spreng dieses Rahmens. Aber dass wir Gott vertrauen. Zu sagen, okay, selbst wenn du hier alles umkrempelst, du machst es gut. Und ich bin bereit, mit dir diesen Weg zu gehen. Und ich darf dann deine Herrlichkeit sehen. Ich darf diese Wunder, diese Unvorstellbare, das Unvorstellbare darf ich erleben mit Gott. Das wünsche ich euch. Amen.